Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Herzlich willkommen. Seit Wochen Sonne satt, hohe Temperaturen, knochentrockene Wälder und immer wieder Waldbrände. Das alles treibt inzwischen auch die Berliner Wasserbetriebe um, denn Wasser wird immer mehr zum kostbaren Gut. Engpässe werden wahrscheinlicher. Wie sich das in der Hauptstadt darstellt und wie die Wasserversorger gegensteuern, das berichtet unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
Die Versorgung ist gesichert und die Versorger sind gut aufgestellt. Das ist für Wolf Merkel, den Chef des Vereins des Deutschen Gas- und Wasserfass, DVGW, eine ganz wichtige Botschaft, wobei das große Aber beim sensiblen Thema Trinkwasser nicht lange auf sich warten lässt.
Wir wissen aber auch, dass wir einiges tun müssen, damit dies auch tatsächlich so bleibt.
Denn schon jetzt macht sich bemerkbar, wenn vielerorts über lange Zeit kein Regen fällt und immer mehr Hitzetage zusammenkommen. 2022 war das Jahr mit der höchsten Durchschnittstemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das haben auch die Betriebe der Wasserwirtschaft zu spüren bekommen, so Verbandschef Merkel.
So gaben 19% der Unternehmen an, dass Brunnen oder Quellfassungen zeitweise trocken fielen.
Auch die Berliner Wasserbetriebe registrieren die Folgen des Klimawandels. Vorstandschef Christoph Donner lobt das stabile und robuste System der Trinkwasserversorgung in der Metropole. Trinkwasser in guter Qualität, in ausreichender Menge sowie einem Reservepuffer sei vorhanden.
Wir wissen aber auch, dass wir allein im letzten Jahr aufgrund der geringen Niederschläge, wir haben einen bis zu 75 cm gesunkenen Grundwasserstand.
Verschärft wird die Situation in Berlin dadurch, dass der Spree als Wasserspender zukünftig selbst das Wasser auszugehen droht. Einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes zufolge könnte der Fluss in trockenen Monaten nur noch ein Viertel der üblichen Wassermenge führen. Ausgelöst werden könnte dieses Szenario durch ein Ende des Braunkohletagebaus in der Lausitz. Dort werden bislang noch große Mengen Grundwasser abgepumpt und in die Spree geleitet. Diese Wassermengen sind für Berlin relevant. Das größte Wasserwerk befindet sich in Friedrichshagen am Mückelsee. Wasserbetriebechef Donner.
Wir investieren gerade 6 Milliarden Euro bis 2030/31. Davon sind die Brunnen noch die kleinsten, sagen wir, Anteile.
Der größte Teil der Summe geht in die Klärwerke und den Umbau der Kanalisation, Stichwort Schwammstadt. Damit soll möglichst viel des knappen Regens in der Region gehalten werden und versickern, um die Trinkwasserbestände, so gut es geht, wieder aufzufüllen.
Jan Menzel war das über den zunehmenden Wassermangel in der Region und was dagegen für viel, viel Geld getan werden kann. Ostdeutschland ist ganz weit vorne bei Zukunftstechnologien und hat große Wettbewerbsvorteile. So war es die letzten beiden Tage auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow immer wieder zu hören. Und am letzten Tag ging es genau darum. Wie kann Spitzentechnologie in Ostdeutschland noch besser entwickelt und produziert werden? Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach war unter anderem zu Gast, um sich dazu auszutauschen, wie Brandenburg die Unternehmen hier halten und weitere Unternehmen anlocken kann. RBB-Reporterin Christine Lange hat zugehört.
Internationale Hightech-Unternehmen sind in Brandenburg mittlerweile keine Seltenheit mehr. Seit über einem Jahr produziert Tesla in Grünheide. Dazu gibt es Rocktech in Guben, Microvast in Ludwigsfelde und Esvolt in der Lausitz sowie viele kleine Start-ups und mittelständische Unternehmen. Aber es sollen sich in der Mark noch mehr ansiedeln, wünscht sich die Politik. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach macht beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum allerdings deutlich, wo die Herausforderung liegt.
Wir haben eine Situation, wo tatsächlich ein gewisser Überbietungswettkampf ist, um Großinvestoren durch was auch immer für staatliche Hilfssysteme. In vielen Stellen sind das steuerliche Leistungssysteme, wie zum Beispiel in Südostasien. Aber auch schlussendlich ist der IRA, über den viel diskutiert wird, aus den USA, eigentlich ein Steuererlasssystem.
Das IRA ist ein umfangreiches Investitionspaket, was letztes Jahr in den USA in Kraft getreten ist und Unternehmen, die sich in den Staaten ansiedeln, großzügige Subventionen verspricht. Als Antwort darauf hat Brüssel ebenfalls ein Programm für Europa verabschiedet. Nun plant Bundesfinanzminister Christian Lindner, die Bundesländer bei der Finanzierung dieser Subvention stärker in die Pflicht zu nehmen. Dazu sagt Wirtschaftsminister Steinbach:
Alle Bundesländer kämpfen dagegen, das ist völlig klar. Weil das würde bedeuten, dass man das Instrument, was sich Brüssel jetzt ausgedacht hat, um ein attraktives Gegenangebot zum IRA der USA zu machen, nicht in Anspruch nehmen kann. Und das wäre ja dann eigentlich völlig widersinnig.
Doch es braucht nicht nur Investitionen und staatliche Gelder, um Spitzentechnologie in Brandenburg zu fördern, sondern vor allem Talent. Und das gäbe es in Ostdeutschland jede Menge, betont Annika Pflanzer, die für die Unternehmensberatung McKinsey arbeitet.
Gerade die Verfügbarkeit von Spitzentalenten, das ist ein Riesenfaktor. Und es ist, glaube ich, auch das, was am schwierigsten ist, zu importieren.
Talent, Wissenschaft und Hochschulen mit der lokalen Industrie verbinden und so Spitzentechnologie made in Germany fördern, das möchte auch die Politik. Beispielsweise in Schwedt wird deshalb eine Außenstelle der Hochschule Eberswalde geplant, kündigt Wirtschaftsminister Steinbach an.
RBB-Reporterin Christine Langen war das vom letzten Tag des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow. Ostdeutschland will also Spitzentechnologie fördern. Über 23.000 Straßenverkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung hat es letztes Jahr in ganz Deutschland gegeben. In Berlin sind bei solchen Unfällen 6 Personen gestorben. Besonders groß ist die Gefahr dabei für Kinder. Sie werden oft aus dem Führerhaus übersehen. Bei der Woche der Verkehrssicherheit können Kinder in einem Lkw klettern und selbst einmal aus dieser Perspektive erkennen, was ein toter Winkel ist und wie man sich richtig verhält, damit nichts passiert. Mit dabei waren diesmal Schulklassen aus dem Wedding und RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler hat zugeschaut.
15 Kinder in gelben T-Shirts stehen ganz nah direkt vor einem Lkw im toten Winkel. Am Lenkrad sitzt die Lehrerin und kann sie nicht sehen.
Jetzt geht ihr ganz langsam rückwärts und guckt nach oben und schaut, wann ihr eure Lehrerin seht. Rückwärts laufen, rückwärts laufen.
Marc Schneider ist Lkw-Fahrer und erklärt, wie leicht man erkennt, ob man im toten Winkel ist oder nicht.
Sehr schön. So, ihr alle wart hier vorne drin gestanden. Und sie hat euch nicht gesehen, weil ihr habt sie auch nicht gesehen. Denn nur wenn ihr sie sehen könnt,
kann sie uns auch sehen.
Ganz genau so ist es.
Wenn alle Lkw mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet wären, könnten viele Unfälle verhindert werden.
Meine Forderung ist, dass der Gesetzgeber Abbiegeassistenten zwingend vorschreibt, auch zur Nachrüstung.
Verkehrsminister Volker Wissing hat sich das auch angeschaut, wie die Kinder lernen, was ein toter Winkel ist, und sagt zu den Abbiegeassistenten:
Für uns ist es wichtig, dass wir technologische Innovationen so schnell wie möglich einsetzen.
Das Verkehrsministerium unterstützt zwar die Umrüstung alter Lkw, Pflicht ist sie aber noch nicht. So wurde den Kindern im Verkehrsministerium mantraartig immer wieder erklärt, wie gefährlich so ein Lkw ist. Lenker von der Wilhelm-Hauff-Grundschule im Wedding fasst es zusammen.
Ja, wir haben gelernt, wie ein Lkw stoppt, wo der tote Winkel ist.
Am Samstag ist der Lkw samt Lkw-Fahrer dann für alle am Steinplatz in Charlottenburg zu sehen.
Spannende Sache das. RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler war das über Lkw-Training für Kinder. Und jetzt noch was in eigener Sache. Wer wird neuer Intendant oder neue Intendantin hier bei uns im RBB? Diese Frage wird voraussichtlich am Freitag bei der Wahl durch den Rundfunkrat geklärt. Davor hat es vor einigen Tagen allerdings Brandenburgs Regierungschef Woidke versucht, Einfluss auf den RBB-Verwaltungsrat zu nehmen, der anschließend die Gehaltsverhandlungen mit dem oder der Neuen führt. Es wäre den Verwaltungsräten dankbar, wenn diese die Hinweise der Rechnungshöfe zur Deckelung des Gehalts künftiger RBB-Intendantinnen und Intendanten bei der anstehenden Neubesetzung der Stelle prüfen und berücksichtigen würden, so Woidke. Die Rechnungshöfe hatten hierfür um die 177.000 Euro vorgeschlagen, doch dieser Brief schlägt jetzt Wellen, auch im Brandenburger Landtag, wie Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Eine Senkung und Deckelung des Intendantinnengehalts sei richtig und längst überfällig. Darin sind sich alle Fraktionen im Brandenburger Landtag einig. Aber ein Brief des Ministerpräsidenten, um darauf Einfluss zu nehmen, der sei völlig fehl am Platze, meint Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
Das Gehalt einer Intendantin, eines Intendanten muss schon irgendwie auch was mit der Realität zu tun haben, auch mit der Realität der Menschen hier in Brandenburg. Und deswegen sind die Forderungen auch richtig. Die Frage ist nur, kennt der Ministerpräsident eigentlich noch seine Rolle? Wir reden darüber, dass der RBB massiv in der Kritik steht, massiv auch in der Kritik steht. In der Frage, wie politiknah, wie staatsnah ist eigentlich dieser Sender, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss staatsfern bleiben. Und deshalb muss der Ministerpräsident sich an dieser Stelle einfach raushalten.
Woidke mische sich in ein laufendes Verfahren ein, kritisiert auch Jan Redmann vom Koalitionspartner CDU.
Der Ministerpräsident hätte in den letzten Jahren häufig Gelegenheit gehabt, bei der Verhandlung
der RBB-Staatsverträge. Genau diese Einkommensbegrenzung, diese Gehaltsbegrenzung für Spitzenpositionen im RBB-Staatsvertrag vorzusehen. Jetzt aber außerhalb seiner eigenen Zuständigkeiten in die Zuständigkeiten anderer einzugreifen, ist sicherlich der falsche Weg mit einem solchen Schreiben.
Und AfD-Politiker Dennis Holoch fühlt sich durch Woidkes Brief in seiner Grundsatzkritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestätigt. Er fordert bei dieser Gelegenheit erneut, den Öffentlich-Rechtlichen 90% ihrer finanziellen Mittel zu entziehen.
Das, was der Ministerpräsident hier gemacht hat, ist etwas, was nicht geht. Zum einen ist es schon fast armselig, wenn ich sagen darf, beim Verwaltungsrat zu betteln, wenn man selbst die Möglichkeit hat, den Staatsvertrag zu ändern. Nicht der Verwaltungsrat muss hier angebettelt werden, sondern der Ministerpräsident ist am Zug, den Staatsvertrag für den RBB so auszugestalten, dass auch ganz deutlich wird, ob es Obergrenzen für die Bezahlung von Intendanten gibt.
Genau dieser Staatsvertrag werde in den nächsten Monaten auch ausgehandelt, so SPD-Fraktionschef Daniel Keller. So sei Woidkes Brief mit dem Hinweis auf die Gehaltsobergrenze absolut angebracht.
Deswegen sehe ich auch kein Problem, dass der Ministerpräsident hier ganz klar darauf hinweist, dass im nächsten Staatsvertrag sehr wahrscheinlich sich diese Punkte wiederfinden werden. Diese Einflussnahme sehe ich hier zu keinem Zeitpunkt.
Das sagt Brandenburgs SPD-Fraktionschef Keller, der Beitrag aus Potsdam von Amelie Ernst. Und wie gesagt, am kommenden Freitag findet die Intendantenwahl hier bei uns im RBB statt. Und erst dann beginnen die Gehaltsverhandlungen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.